Fraktionen der CDU und CSU und SPD haben eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema freiheitlichen Rechtsstaat schützen, Gewalt gegen Sicherheitskräfte konsequent entgegentreten. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort dazu erteile ich dem Kollegen Dr. Günther Krings für die Unionsfraktion.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der vergangenen Woche spielten sich im Herzen unserer Hauptstadt Szenen ab, die uns als Abgeordnete und Bürger nicht gleichgültig lassen dürfen. In Berlin-Kreuzberg kam es bei einer sogenannten pro-palästinensischen Demonstration zu massiver Gewalt gegen Einsatzkräfte. 11 Polizisten wurden verletzt. Ein Beamter wurde offenbar aus der Polizeikette herausgezogen und von einer aufgebrachten Menschenmenge attackiert. Nur mit Glück und dem beherzten Eingreifen seiner Kollegen wurde Schlimmeres verhindert. Dem verletzten Polizisten gelten unsere besten Genesungswünsche. Möge er sich von diesem feigen und brutalen Angriff möglichst rasch erholen. Solche Gewalttaten sind leider keine Einzelfälle. Die traurige Realität in unserem Lande ist, eine Polizeiuniform reicht inzwischen aus, um Ziel wütender Angriffe zu werden. Die Taten richten sich gegen die Menschen in der Uniform, aber sie richten sich zugleich gegen unseren Staat und seine verfassungsmäßige Ordnung. Wer Polizisten attackiert, greift das staatliche Gewaltmonopol an, das Rückgrat unserer freiheitlichen Demokratie. Es sind Angriffe gegen uns alle, und es ist unsere Pflicht, solchen Angriffen entschlossen entgegenzutreten. Polizistinnen und Polizisten leisten Tag für Tag Dienst für unsere Gesellschaft. Sie treten besonnen auf und setzen dennoch oft ihre Gesundheit aufs Spiel. Ich will von dieser Stelle aus allen Polizistinnen und Polizisten für diesen Einsatz einen herzlichen Dank aussprechen. Allein im vergangenen Jahr wurden nach den jüngsten Zahlen des Bundeskriminalamts über 4.900 politisch motivierte Straftaten gegen Polizisten verzeichnet, viele davon Gewalttaten. Wir setzen nicht nur auf die konsequente Verfolgung dieser Taten im Rechtsstaat, sondern wir haben uns im Koalitionsvertrag auf sehr konkrete Gesetzesverbesserungen geeinigt, die die Arbeit von Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten erleichtern. Und zwar nicht zuletzt gegenüber Attacken auf unsere Sicherheitskräfte. Dazu gehört die zielgenaue Verschärfung des Strafrechts, bessere digitale Ermittlungsbefugnisse, die Speicherung von IP-Adressen zur Bekämpfung schwerer Taten, ein einfacherer Datenaustausch zwischen allen Sicherheitsbehörden. Dieses umfassende Sicherheitspaket werden wir Punkt für Punkt abarbeiten. Für Polizisten, Schläger und andere Gewalttäter gibt es kein Verstecken in der Anonymität und erst recht keine Toleranz mehr. Die in dieser Woche vorgestellten Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität sind auf einem erschreckenden Rekordniveau angelangt. Das gilt insbesondere für rechtsradikale Taten. Noch größer und alarmierender ist das Wachstum aber bei Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Wenn auf unseren Straßen und Plätzen antisemitische Parolen gebrüllt werden, das Existenzrecht Israels abgelehnt wird oder gar unter dem Deckmantel einer Gaza-Solidarität Gewaltorgien stattfinden, dann werden wir das aufs Schärfste bekämpfen. Ich will aber hier heute Mittag auch mein Entsetzen über den Doppelmord an Mitarbeitern der israelischen Botschaft in Washington heute Morgen ausdrücken, einer davon übrigens deutscher Staatsbürger. Unser Mitgefühl gehört ihren Angehörigen und Kollegen. Der Hinweis auf die unbestreitbar große humanitäre Not in Gaza kann und darf Gewalt und Rechtsbruch weder bei uns noch irgendwo anders entschuldigen. Die Täter müssen daher die ganze Härte des Strafrechts zu spüren bekommen. meine Damen und Herren, die zuständigen Landesbehörden bei uns will ich zugleich darin bestärken, bei allen gewalttätigen Teilnehmern ohne deutschen Pass auch sehr ernsthaft über aufenthaltsrechtliche Konsequenzen nachzudenken und diese zu prüfen. Es geht hier um Menschen, die hier eine temporäre Aufnahme gefunden haben in vielen Fällen, denen der Hass auf Israel aber wichtiger ist als die Rechtstreue zu ihrem Gastland. Sie beweisen damit, dass sie sich gar nicht integrieren wollen. Meine Damen und Herren, die Botschaft für Sie ist, Sie sind auch nicht verpflichtet, hier zu leben. In Deutschland herrscht Reisefreiheit, auch Ausreisefreiheit, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich abschließend sagen, der freiheitliche Rechtsstaat lebt von der Fähigkeit zur verbalen Auseinandersetzung, auch der harten verbalen Auseinandersetzung. Aber er duldet kein Faustrecht. Und er kennt auch unverhandelbare Positionen, wie die Ächtung des Antisemitismus und das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels. Wir stehen daher ohne Wenn und Aber hinter den Polizistinnen und Polizisten, die unseren Rechtsstaat und seine Prinzipien Tag für Tag verteidigen.
Vielen Dank, Herr Tallas. Nächstes ist das Wort dem Kollegen Steffen Jannig von der AfD-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es darf in Deutschland keinen Ort geben, an welchen der Schutzmann nicht sicher auf Streife gehen kann. Dies hat als politisches Ziel, sollte das politische Ziel einer Regierung sein, und es ist das politische Ziel der Alternative für Deutschland. Von dieser Wunschvorstellung sind wir aber noch weit entfernt. Ja, wir reden in Deutschland sogar von No-Go-Areas, von Bereichen, in denen deutsches Recht ausgesetzt ist und Polizisten nur noch in Mannschaftswagen an Brennpunkte fahren. Die Gewaltkriminalität steigt nicht nur in Zahlen, sondern auch in der Schwere ihrer Angriffe. Im Brennpunkt stehen dabei die Polizeibeamten, welche die Konflikte in der Gesellschaft lösen müssen, und immer öfter werden diese Polizisten selbst Zielscheibe massiver Gewalt. Die Aufgabe der Politik ist es, für ein geordnetes Miteinander im Land zu sorgen, und in diesem Punkt hat die Politik auf der ganzen Linie versagt. Täglich werden deutschlandweit im Schnitt 300 Polizisten Opfer von Gewalt. Konkret heißt das, alle 5 Minuten erfolgt in der Bundesrepublik ein Angriff auf Polizeibeamte. Im Jahr 2024 gab es 117.548 Übergriffe auf Rettungs- und Einsatzkräfte. Davon betrafen 109.545 Fälle auf Polizisten, so schreibt es der Focus. Fast jeden dritten Tag wird in Deutschland ein Polizist schwer verletzt oder gar getötet. Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft sagt, dass in Berlin jede Stunde ein Polizist angegriffen werde. Statistisch gesehen erfolgt dies sogar alle 50 Minuten, also 29 Mal am Tag. Insgesamt kam es im Jahr 2024 zu 10.548 Angriffen auf Berliner Polizisten im Dienst. Was eine Nancy Faeser im Ansatz nicht unter Kontrolle brachte, muss nun von der neuen Regierung schnellstens aufgearbeitet werden. Wir als AfD-Fraktion werden hierbei in der Sache gern unterstützen. Die Tagesschau schreibt am 17. Mai 2025, letzte Woche: In Berlin ist ein Polizist von einem Mann durch einen Stich in den Hals lebensgefährlich verletzt worden. Der Beamte musste notoperiert werden. Der 31-jährige Polizist habe erhebliche Stichverletzungen am Hals erlitten. Nach der Not-OP befinde sich der anfänglich in Lebensgefahr schwebende Polizeibeamte inzwischen in einem stabilen Zustand. Der 28-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Inzwischen, keine 24 Stunden später, sei er aber wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft geht nicht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Es liegen keine gesicherten Erkenntnisse für einen gezielten Messereinsatz des Beschuldigten vor, konkretisierte die Staatsanwaltschaft am Samstagmittag. Was muss in Deutschland noch alles passieren, frage ich, meine Damen und Herren. Ich wünsche dem Kollegen alles erdenklich Gute und eine schnelle Genesung. Herr Dobrindt, herzlich willkommen im Amt. Wie Sie sehen, es brennt die Hütte. Ihre Vorgängerin hat in Deutschland ein politisches Schlachtfeld hinterlassen, welches zügig beräumt werden muss. Wenn dieser Beamte mit einem Elektroimpulsgerät, also einem Taser, ausgestattet worden wäre, hätte er sich vielleicht nicht so nah in die Gefahrenzone begeben müssen und wäre möglicherweise unverletzt aus der Situation gekommen. Ebenso muss die Frage erlaubt sein, ob Polizeibeamte bei sichtbar erkennbaren Messerbedrohungen die Schusswaffe schon niederschwelliger als bisher durch Androhung einsetzen dürfen. Und ja, in diesem Falle war es ein Landesbeamter, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Es wäre ebenso möglich gewesen, dass es ein Bundespolizist, also jemand in unserem Zuständigkeitsbereich gewesen wäre, mit dieser Situation konfrontiert wäre. Mehrere Beispiele im Bereich der Bahnpolizei sind im Netz ja abrufbar. Zur Ausrüstung eines Bundespolizisten im Jahr 2025 gehören Verteidigungsmittel für mittlere Distanzen. Was unseren Polizisten aber seit Jahren fehlt oder weit mehr fehlt, ist die parteiübergreifende politische Rückendeckung, um ihre Einsatzmittel nach Recht und Gesetz anwenden zu können. Es ist immer die Politik, welche die grundlegenden Rahmenbedingungen für die Polizei legt. Und auch hier wünscht sich die AfD neue Wege von der Regierung. Weg von linksideologischen Träumen, hin zur neutralen Sachlichkeit. Unsere Polizisten wollen unseren Staat vor Gefahren schützen, und unsere politische Pflicht ist es, ihr Handeln rechtlich sauber abzusichern. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich erteile das Wort als nächstes dem Abgeordneten Sebastian Fiedler von der SPD-Fraktion.
Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuellen Ereignisse, und ich betone, das sind ja nur die aktuellen, sind unter anderem von Günter Krings schon gesagt worden. Wir mussten der Presse entnehmen, dass es Polizisten gab, die einen Messerstich im Hals bekamen. Hooligans haben Polizisten zu Boden gebracht und mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf traktiert. Bei anderen Demonstrationen gab es wieder solche Vorfälle, und das sind nur die aktuellen Vorfälle. Ich möchte meine wenigen Minuten heute zu Beginn dieser Legislaturperiode dafür nutzen, nicht um einzelne Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag jetzt zu referieren, sondern um die Haltung meiner Fraktion, der SPD-Fraktion, zu all diesen Fragen zu verdeutlichen. Und das möchte ich zunächst ganz persönlich machen, weil ich mich noch sehr gut an die Anfänge meiner Polizeidienstzeit in den 90er Jahren erinnere. Und ich will gleich erklären, warum ich das wichtig finde. Nur wenige Tage nach Ende der Ausbildung, das war 1996, ich erinnere mich, dass wir ohne Schutzausstattung mit Leuchtspur beschossen worden sind, Pflastersteine rechts und links uns um die Ohren flogen. Ich erinnere mich gut an einzelne Ereignisse im Stadion von Borussia Dortmund, dass ein Fan, der zum Weitergehen aufgefordert worden war, einem meiner Polizeikollegen unvermittelt auf die Nase schlug, bis sie blutete, bis wir ihn dann zu Boden brachten. Ich erinnere mich noch genau an den Namen des Tatverdächtigen, den wir in Bochum festgenommen haben, der noch gefesselt im Polizeidienstfahrzeug versuchte, uns zu treten. Und das sind nur einige wenige Dinge aus den 90ern, die verglichen mit den Dingen, die ich am Anfang erwähnt habe, die auch Günter Krings erwähnt hat, total harmlos gewesen sind. Und damit will ich deutlich machen, was macht das erst mit Kolleginnen und Kollegen, die etwas viel Schlimmeres erlebt haben, was wir heute besprechen müssen. Denn Qualität und Quantität dieser Übergriffe sind erheblich schlimmer geworden. Und das, glaube ich, bietet Anlass zur Debatte. Und ich sage das aus guten Gründen, und ich will das noch mal allen, die zuhören, heute verdeutlichen, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Wir haben hier einen neuen Deutschen Bundestag gewählt. Der Bundestag hat einen Bundeskanzler gewählt. Der Kanzler hat den Bundesinnenminister bestimmt. Der Bundesinnenminister verantwortet die Leitungen der Bundesoberbehörden, BKA, Bundespolizei und weitere, die wiederum verantworten die Ernennung und Einsetzung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. So funktioniert bei uns im Rechtsstaat die Legitimation jedes einzelnen Polizisten und jeder einzelnen Polizistin. Das heißt, wenn die handeln, geht das letztlich auf den Willen des Volkes zurück. Und das bedeutet im Umkehrschluss, jeder und jede, der versucht, einen Polizisten zu schlagen, zu treten, zu beschießen oder mit einem Messer anzugreifen, greift alle von uns an, greift das ganze Volk an. Das muss man sich immer vergegenwärtigen. Und genau deswegen lautet heute meine Kernbotschaft, und das sage ich jetzt für die ganze SPD-Fraktion, und ich glaube, ich darf das für die gesamte Koalition sagen: Wir sehen euch. Wir sehen jeden einzelnen Fall. Der ist uns wichtig. in meiner Fraktion. Wir haben eine gute Truppe, die jetzt im Innenausschuss die Koalitionsarbeit begleitet. Sind wir jetzt zwei Polizeibeamte. Da vorne sitzt der Ingo Vogel, ein gerade zu uns gestoßener Kriminaldirektor aus Essen, der ebenfalls eine eigene Perspektive und Sichtweise mit einbringt. Die Sichtweise der Beschäftigten der Sicherheitsbehörden ist immer präsent. Das ist mir eine wichtige Botschaft. Wir achten auf euch, und das zieht sich durch all die Gesetzgebungsvorhaben, die wir jetzt noch vor uns haben. Deswegen bin ich auch dankbar für die Botschaften des Innenministers, der sagt, das ist ein Kern. Wir stehen hinter den Sicherheitsbehörden. Das bezieht sich auf Ressourcen, auf die Ausstattung, auf die Ausrüstung, auf die entsprechenden Befugnisse, auf strafrechtlichen Schutz bei entsprechenden Übergriffen. Das muss alles unter anderem als eine von vielen Perspektiven eine Grundaussage sein, die jetzt von dieser Koalition ausgeht. Und mir ist es ganz wichtig, dass die Beschäftigten in den Sicherheitsbehörden das auch zur Kenntnis nehmen und wissen, weil ich glaube, das ist für uns alle, für unser gesellschaftliches Zusammenleben von herausragend großer Bedeutung. Das ist die wesentliche Aussage, die ich heute zu tätigen habe. Passt alle auf euch auf und kommt sicher und gut nach Hause.
Vielen Dank. Ich erteile als nächstes das Wort dem Abgeordneten Marcel Emmerich für Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den letzten Jahren haben die Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten, gegen Feuerwehrleute und gegen Rettungskräfte stark zugenommen. Das zeigen auch die aktuellen Angriffe auf der Nakba-Demo und am Rande eines Fußballspiels in Berlin. Und an dieser Stelle sende ich auch Genesungswünsche an die Einsatzkräfte, die da betroffen waren. Die Zahlen, wenn man sie sich anschaut, sind allgemein betrachtet wirklich alarmierend. Laut BKA wurden im Jahr 2023 über 46.000 Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten registriert. Das sind rund 130 Angriffe pro Tag. Auch Sanitäter und Feuerwehrleute berichten von Übergriffen, körperlich wie verbal. Und all das nicht nur bei Großdemos, sondern im ganz normalen Alltag. Beim Verkehrsunfall, beim Wohnungsbrand, auf dem Straßenfest. Und ich will es klipp und klar sagen, wenn diejenigen, die uns schützen, die Feuer löschen oder Leben retten, angegriffen werden, haben wir ein unerträgliches Maß der gesellschaftlichen Verrohung erreicht. Das ist zutiefst beschämend und durch nichts, rein gar nichts zu rechtfertigen. Das darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wer gezielt und teils hinterhältig Einsatzkräfte angreift, kreiert allein aus ihrer Uniform ein Feindbild gegen die Staatsgewalt. Auch die aktuellen Fälle zeigen, wie politische Radikalisierung, Rechtsextremismus und Hooligans nicht mehr nur die Staatsgewalt in Frage stellen, sie bekämpfen sie mit Gewalt. Angriffe kommen von allen Seiten. Deswegen reicht es auch nicht, wenn wir nur das Personal bei der Polizei aufstocken, wenn wir nur die Sicherheitskräfte mit Schutzwesten oder dergleichen ausstatten, wenn wir nur die Strafen verschärfen. Man kann das alles machen, aber es reicht nicht. Wir müssen das Problem im Kern angehen, und wir müssen dafür auch besser erforschen, woraus der Zündstoff für Gewalt gegen Einsatzkräfte besteht. Und ich will bei dieser Frage einen Scheinwerfer auf ein Thema richten, das noch nicht so in der Debatte vorkam, nämlich Prävention und Nachsorge. Einsatzkräfte verdienen nämlich nicht nur Schutz, sondern auch bestmögliche Vorbereitung auf ihre Einsätze. Dazu gehört eine praxisnahe Aus- und Fortbildung, die ihnen Werkzeuge an die Hand gibt, um gerade auch Konflikte frühzeitig zu erkennen und professionell zu deeskalieren. Und sich in kritischen Situationen auch selbst zu schützen, ohne die eigene Einsatzfähigkeit aus den Augen zu verlieren. Es kann nicht sein, dass Polizisten immer das Gefühl haben müssen, die Waffe griffbereit in den Händen halten zu müssen. Dieser Stress macht krank. Es darf nicht sein, dass die, die uns schützen, schutzlos bleiben. Grundvoraussetzungen sind an dieser Stelle gute Arbeitsbedingungen, und das muss sich natürlich auch beim Gehalt widerspiegeln. Und deswegen will ich es einmal sagen, was wir auch in der letzten Legislatur noch mit der SPD auf den Weg gebracht haben. Die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage wurde eingeführt. Das ist nämlich dann nicht nur Anerkennung mit Worten, sondern auch mit Taten. Und da kann ich es nicht unerwähnt lassen, dass die Union das über Jahre in Verantwortung nicht auf die Kette bekommen hat. Wir müssen unsere Einsatzkräfte schützen. Doch ihr Job wird natürlich immer gefährlich bleiben. Er kann einen hohen Preis haben, und deswegen müssen wir auch im Nachgang zu Einsätzen nachbessern. Der Staat darf seine Beamten nicht im Stich lassen, wenn sie im Einsatz zu Schaden gekommen sind. Einsatznachsorge im Gruppenkontext, Stressbearbeitung, psychosoziale Unterstützung müssen gestärkt werden. Bei der Bundespolizei zum Beispiel krankt es auch sehr deutlich beim Thema Dienstunfallschutz. Ich finde, hier sollten wir uns an den Regelungen zu PTBS im Soldatenrecht orientieren und die Unterstützung für Polizisten ausweiten. Prävention und Nachsorge sind elementar wichtig. Und wenn wir über Fürsorge und Rückhalt für Einsatzkräfte sprechen, muss man auch über die Situation an den deutschen Grenzen sprechen. Und deswegen bin ich besonders erfreut, dass der Minister auch an Ort und Stelle ist. Denn ihre Grenzblockaden treiben die Bundespolizei sehenden Auges an ihre Belastungsgrenze. Für seine symbolpolitischen Grenzblockaden ordnet der Minister 12-Stunden-Schichten an, streicht den Überstundenabbau und setzt Aus- und Fortbildungen faktisch aus. Ich habe gerade darüber gesprochen, wie wichtig das ist. Die Kündigungsrate liegt bei 30%. Wer so handelt, sorgt nicht für Sicherheit, er gefährdet sie. Und es ist auch nicht verantwortlich und gibt eben keinen Rückhalt, wenn die Beamten an den Grenzen in einen Rechtsbruch getrieben werden. Wir sehen hier nicht nur einen Rechtsbruch, wir sehen hier auch einen Bruch mit der Fürsorgepflicht des Staates. Dieser kommt Schwarz-Rot nicht nach.
Vielen Dank. Als nächstes spricht Jan Köstering für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren der Demokratischen Fraktion! Gewalt gegen Polizeibeamte ist grundsätzlich abzulehnen, genauso wie Gewalt gegen Beschäftigte der Feuerwehren und Rettungsdienste. Und ja, das letzte BKA-Lagebild zeigt, dass die Zahlen zum Teil steigen. Merkwürdigerweise parallel zu den Gesetzesverschärfungen im Strafgesetzbuch, die genau diese Berufsgruppen doch besser schützen sollten. Die Verschärfungen sind also weder wirksam noch hilfreich, um echten Schutz zu gewährleisten. Im Koalitionsvertrag fällt der Bundesregierung jedoch nichts anderes ein, als erneut Verschärfungen anzukündigen. Glauben Sie ernsthaft, dass die Gewalt ein für alle Mal dadurch beendet wird? Höhere Strafen, Repression, die Ausweitung von Befugnissen und die immer weitere Vorveranlagung polizeilichen Handels sind keine Lösung. Meine Damen und Herren, die jahrzehntelange konservative Linie in der Sicherheitspolitik wird keine Abhilfe schaffen. Doch wie treten wir Gewalt und gesellschaftlicher Verrohung wirksam entgegen? Als Linke versuchen wir deutlich zu machen, zur Kriminalitäts- und Gewaltbekämpfung müssen wir die Ursachen in den Blick nehmen. Was hat die Gewaltbereitschaft mit einer Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen zu tun, die zunehmend um sich greift? Wo ist der Zusammenhang zu autoritären Haltungen, die das Recht des Stärkeren über das Recht des Gesetzes stellen? Was haben reaktionäre Männlichkeitsvorstellungen oder übermäßiger Alkoholkonsum mit Gewalt zu tun? Und hier als Beispiel mal darauf hingewiesen, dass 54% der tätlichen Angriffe auf Einsatzkräfte unter Alkoholeinfluss vorliegen und 12% unter Einfluss anderer Drogen. Was haben die Verelendung, Prekarisierung und Perspektivlosigkeit gerade unter Jugendlichen mit einer höheren Gewaltbereitschaft zu tun? Was haben die tödlichen Polizeischüsse wie im Fall von Lorenz in Oldenburg oder Mohamed Dramee in Dortmund mit erhöhtem Misstrauen zu tun? Das sind die Fragen, die wir beantworten müssen. Fragen und Ursachen, die die gesellschaftspolitischen Probleme betreffen. Fragen und Ursachen, die eine autoritäre Vorstellung von Sicherheit betreffen. Härtere Gesetze und mehr Befugnisse werden diese nicht lösen. Gewalt, die Ausdruck von gesellschaftlicher Desintegration und Verhärtung ist, kann nur mit einer solidarischen Politik begegnet werden. Wir brauchen eine Ausweitung der Sozialarbeit und Prävention, echte Umverteilung und eine stark aufgestellte öffentliche Daseinsvorsorge. Meine Damen und Herren, Rechtsstaat und Grundrechte zu schützen, bedeutet Transparenz und Kontrolle von Sicherheitsbehörden zu ermöglichen. Das langfristige Ziel muss die Demokratisierung der Polizei und der Polizeiarbeit sein. Eine Untersuchung der Universität Bochum zu Polizeigewalt hat gezeigt, dass ein Großteil der Ermittlungen gegen Polizeibeamte wieder eingestellt werden. Nur 9% der Opfer von Polizeigewalt zeigen diese überhaupt an. Wie viel mehr braucht es denn, um zu zeigen, wie gering das Vertrauen ist? Und wir brauchen unabhängige Beschwerdestellen für eigene mit eigenen Ermittlungsbefugnissen. Wir brauchen eine individuelle Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte. Anstatt gewaltfähiger zu werden, wie es beispielsweise die Polizei Nordrhein-Westfalen als Leitlinie formuliert, muss Deeskalation die Leitlinie sein. Wozu Gewaltfähigkeit als Credo in der Realität führt, sehen wir doch an den tödlichen Schüssen auf Lorenz und Mohammed. Beide müssten heute noch am Leben sein. Und jeder Fall von rein zufällig ausgeschalteten Bodycams, jeder Fall von rechtsextremen Chatgruppen in der Polizei sät Misstrauen und beschädigt darüber hinaus das Ansehen der Einsatzkräfte weit über die Grenzen der jeweiligen Blaulichtorganisation hinaus. Wenn es um Gewalt gegen Einsatzkräfte und der sogenannten Polizei, der Blaulichtfamilie geht, dürfen wir einen Aspekt nicht vergessen. Nicht alle Menschen erleben insbesondere die Vertreterinnen und Vertreter der Polizei gleichermaßen hilfsbereit und neutral, wie es ihr Amt eigentlich erfordert. Und dann Innenminister, die mitunter das Racial Profiling, die bestreiten, dass mitunter das Racial Profiling praktiziert werden, obwohl das Gegenteil offensichtlich und nachgewiesen ist. Und, meine Damen und Herren, das rechtfertigt keine Gewalt gegen Sicherheitskräfte. Erklärt aber mindestens das Misstrauen. Wie wäre es also stattdessen damit, statt immer neue Straftatsbestände zu schaffen, den Kontakt zur Bevölkerung, insbesondere in den vermeintlichen Brennpunkten, zu suchen? Wie wäre es also damit, die Ursachen der Kriminalität zu bekämpfen, statt nur die Symptome? Wie wäre es also damit, statt immer gewaltfähiger zu werden, endlich deeskalationsfähig zu werden? Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich erteile das Wort für die Unionsfraktion am Abgeordneten Jürgen Hart.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man die Rede meines Vorredners auf sich wirken lässt, hat man den Eindruck, dass sich der fast zu Tode getretene Polizist auch noch dafür entschuldigen muss, dass er diesen Ruf ausgeführt hat. Und es ist schon gut, dass wir diese Aktuelle Stunde heute hier machen, damit eben solche Unterschiede in den politischen Einschätzungen und Auffassungen der Fraktionen deutlich werden. Ich kann für die CDU-CSU-Fraktion und vermutlich auch für unsere Innenpolitiker, zu denen ich nicht gehöre, sagen, dass wir auf der Seite der Polizei stehen, dass wir den höchsten Respekt vor der Arbeit und dem Einsatz der Polizistinnen und Polizisten in Deutschland haben, wie genau auch alle anderen Sicherheitskräfte, die Deutschland nach wie vor zu einem der sichersten Länder der Erde machen. Und wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt. Warum meine Fraktion vorgeschlagen hat, dass ich hier als außenpolitischer Sprecher das Wort in dieser Debatte ergreife, hat mit der neuen Qualität dieser Art von Proteste und ihrer Gewaltsamkeit zu tun. Die Kolleginnen und Kollegen haben ja bereits ausgeführt, es ist quantitativ eine neue Form, eine neue Dimension der Gewalt, und es ist qualitativ eine neue Dimension der Gewalt. Und nach meinem Eindruck gibt es eben in Deutschland Demonstrationen speziell zu politischen Themen, zum politischen Thema Nahost, wo auf deutschen Straßen gewaltbereite und zu Gewalt entschlossene Personen Gewalt anwenden und damit letztlich die Kreisestrategie anwenden, die die Hamas, die Hisbollah, die Houthis im Nahen Osten anwenden, nämlich dass sie durch Gewalt den friedlichen Dialog und das friedliche Zusammenleben der Menschen vergiften und gefährden wollen und dass das ihr eigentliches Ziel ist. Wenn in Deutschland durch solche Gewaltakte Anstiftung erfolgt und ein Klima entsteht, in dem Jüdinnen und Juden an Hochschulen, in Straßen, in bestimmten Stadtvierteln sich nicht mehr trauen, sich als Jude zu erkennen, zu ergeben, weil sie das Gefühl haben, sie werden bedrängt und bedroht für eine Situation weit weg von Deutschland, die von Regierungen herbeigeführt wird, die sie nicht mal mitgewählt haben, dann ist das eine Vergiftung unseres Klimas und ein Erschwernis unseres friedlichen Zusammenlebens mit Jüdinnen und Juden, Deutschen oder auch nicht deutscher Nationalität in unserem Lande, die wir eigentlich überwunden glaubten, überwunden zu haben, 60 Jahre nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass sich Judinnen und Juden in Deutschland sicher fühlen, dass Menschen den deutschen Pass und das Leben in Deutschland auch als Juden als sicher und geschützt empfinden. Und das ist die vornehme Aufgabe, die dahinter steht. Demonstrationen zur Lage im Nahen Osten müssten in Deutschland eigentlich gleichermaßen pro-palästinensische wie pro-israelische Demonstrationen sein. Denn klar ist doch auch, dass Frieden in der Region nur erreicht werden kann, wenn Israel und die Palästinenser beide gemeinsam friedlich nebeneinander, miteinander in der Region leben können. Und die perfide Strategie des Terrors ist ja, genau diesen Prozess der Entspannung, der Annäherung zwischen der arabischen Welt und Israel ganz konkret, aber auch zwischen den Menschen, die im Gazastreifen leben, und Israel selbst, diesen Prozess der Annäherung kaputt zu machen durch diesen Terror, weil die Terroristen genau wissen, wenn die Menschen auf friedliche Weise zueinander kommen und kooperieren, dann ist eben kein Platz mehr für die Terroristen und ihre üblen Machenschaften, die wir ja im Gazastreifen erleben. Der Gazastreifen ist ja eine Hamas-Diktatur gewesen, ist bis zum heutigen Tage und war es vor dem 7. Oktober erst recht. Ich glaube, pro-Israel- und pro-Palästina-Demonstrationen in Deutschland sollten sagen, als erstes müssen die Geiseln freigelassen werden von Hamas. Außerdem muss es einen Waffenstillstand geben. Die humanitäre Hilfe muss massiv aufgenommen werden. Ich setze darauf, dass die israelische Regierung jetzt mit den Entscheidungen der letzten Tage das auch wieder so tut, wie es einem demokratischen Rechtsstaat zusteht und ansteht, und dass wir die Hilfsgüterverteilung organisieren in einer fairen Art und Weise, dass eben die korrupten Terroristen nicht mehr die Hand drauf haben, und dass wir damit einen Boden dafür schaffen, dass es wieder zu einem Dialog der unterschiedlichen Kräfte in der Region gibt, Israel und Palästina, der Palästinenser speziell, und dass Deutschland und Europa da einen unterstützenden, einen sekundierenden Dienst leisten können. Und ich finde es gut, dass der deutsche Bundesaußenminister als einer seiner ersten Reisen nach Israel gereist ist und, wie ich finde, dort auch die richtigen Worte gefunden hat. Und er ist auch nicht nur nach Tel Aviv gereist, sondern er ist auch nach Ramallah gereist, zu der palästinensischen Autonomiebehörde, und das ist das richtige Signal. Dankeschön.
Herzlichen Dank Ihnen. Ich erteile als nächstes das Wort dem Abgeordneten Christopher Drößler von der AfD-Fraktion zu seiner ersten Rede.
Herr Präsident, als Bundespolizist, der nun für die Thüringer AfD im Bundestag wirken darf, erscheint mir diese Debatte wie eine weitere Simulation von Betroffenheit und reiner Symptombeschäftigung. Dass politisch-ideologische sowie religiöse Gewalt im Land zunimmt, ist ja nichts Neues. Und das ist keine abstrakte Gefahr oder ein Zufallsprodukt, sondern Ergebnis jahrzehntelanger Politikpraxis. Dass auf deutschen Straßen überhaupt Demos zu ethno-religiösen Konflikten im Nahen Osten stattfinden und diese zu Gewalt gegen Polizisten führen, dieses Problem hat genau zwei Ursachen, Linksextremismus und Migration. Zum Ersteren, der Quell des geistigen wie militanten Linksextremismus ist ein intransparentes Geflecht aus NGOs, stiftungsnahen Akteuren und Pseudoaktivisten, die sich alle auf die ein oder andere Weise über den Zufluss von Staatsgeldern freuen können. Das ist im Übrigen sogar der CDU bewusst, die deshalb zum Wahlkampf eine kleine Anfrage bezüglich linker NGO-Finanzierung gestellt hat. Natürlich gab es darauf keine klare Antwort, und natürlich hat die Union zur Koalitionsverhandlung auch jedes Interesse an der Trockenlegung des linken Finanzsumpfs wieder verloren. De facto regieren die selbsternannten Law and Order Christdemokraten also mit roten Kräften, deren Anhänger noch vor wenigen Wochen das Konrad-Adenauer belagert und CDU-Bürgerbüros angegriffen haben. Neben dem hofierten Linksextremismus grassiert dann eben auch noch die migrantische Gewaltkriminalität. Eine im Potenzial noch größere Bedrohung für Bürger und Beamte, weil die Grenzen offen und illegale im Land bleiben. Auch hierbei zeichnet sich die linksradikale Hegemonie als Faktor aus. Die Propaganda aus Open Borders durch den Öffentlich-Rechtlichen, die Relativierung ausländischer Gewalt beispielsweise in Bezug auf die polizeiliche Kriminalstatistik. Und die ewigen Rassismusvorwürfe gegen Polizeibeamte sorgen für ein Klima der Ordnungslosigkeit. Dabei sind die Zahlen seit Jahren eindeutig. Im Phänomenbereich ausländische Ideologie haben sich allein im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Und laut PKS sind 43% der Tatverdächtigen bei Gewalttaten nicht deutsch. Anders gesagt, beinahe die Hälfte aller Gewaltverbrechen in Deutschland werden von ausländischen Minderheiten begangen. Und auf diese importierte Gewalt stoßen vor allem unsere Sicherheitskräfte. Bildlich hat sich der Mord am Mannheimer Polizisten Ruven Lauer eingebrannt. Der 29-Jährige wurde letztes Jahr von einem Afghanen vor laufender Streamingkamera heimtückisch angegriffen und verstarb wenige Tage später an den Messerstechen. Sein Todestag jährt sich übernächsten Samstag. Dreht sich gerade im Grabe um. Auch in diesem Fall, wer sind Sie denn? Auch in diesem Fall war der Täter ein behördenbekannter Ausländer. Auch in diesem Fall wurde geduldet und nicht gehandelt. Und auch hier ist ein Gemenge aus politischem Versagen und linksliberaler Deutungshoheit ursächlich. Meine Damen und Herren, Sie alle kennen das Bückenförde-Diktum. Der freiheitliche Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann und die er auch nicht wiederherstellen kann, wenn sie erst mal vernichtet wurden. Wen also erhalten will, der muss auch seine Substanz erhalten. Religiöse Toleranz, Pluralismus und die Aufnahme von Fremden in die Gesellschaft, das alles kann es nur mit Bedingungen und unter staatsverträglichen Maßen geben. Diese Maße wurde von den regierenden Parteien allerdings über Bord geworfen, und das nicht erst seit der CDU-Kanzlerin Merkel. Der grüne Alt-68er Bohn-Bendit beschrieb die multikulturelle Gesellschaft schon kurz nach dem Mauerfall als hart, schnell, grausam und wenig solidarisch. Sie habe die Tendenz, in eine Vielfalt von Gruppen und Gemeinschaften auseinanderzustreben und ihren Zusammenhalt einzubüßen, so der Grüne im Jahr 1991. In dieser bunten Dystopie sind wir heute angekommen. Und an der Front der Grausamkeit stehen unsere Sicherheitsbeamten. Die Koalition kann diese vielleicht besser ausstatten. Aber sie können damit die gesellschaftliche Realität nicht ändern, der sich die Polizisten heute ausgesetzt sehen. Dafür braucht es hingegen einen wirklichen Politikwechsel, zu dem die Union ohnehin nicht fähig ist, die SPD nicht willens und die rot-grünen Merz-Unterstützer sowieso querstehen. Dafür braucht es den Kampf gegen den institutionalisierten Linksextremismus. Es braucht die Remigration von Ausreisepflichtigen und Kriminellen. Und es braucht eine Besinnung auf das eigene, das der Ausbreitung der importierten Gewalt entgegensteht. Meine Damen und Herren, Recht und Ordnung in einem lebens- und zukunftssicheren Deutschland für unsere Beamten und alle anderen, das gibt es nur mit der AfD. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrer ersten Rede und werde darauf hinweisen, auch andere, die heute das erste Mal sprechen, dass nur bei der ersten Rede es Kulanz gibt bei Fragen wie bei der Redezeit. Als nächstes spricht Helge Lind für die SPD-Fraktion.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wahrheiten sind ja manchmal so einfach, dass wir sie aufgrund vieler komplexer Strukturen und Zusammenhänge aus dem Blick verlieren. Zum Beispiel sagen wir ganz zu Recht jetzt, dass jeder Angriff auf Sicherheitskräfte ein Angriff auf uns alle ist und auf die Gesellschaft. Aber wir vergessen dabei, dass es zuerst einmal ein Angriff auf konkrete Personen ist. Vergessen vielleicht, was das bedeutet. Was bedeutet das für Polizeikräfte, für Rettungskräfte, wenn sie beleidigt, beschimpft, angegriffen werden, wenn sie künftig Wiederdienst antreten müssen? Deshalb gehört dieser Schutz der Sicherheitskräfte und das, was sie erlebt haben, aus meiner Sicht ins Zentrum dieser Debatte. So wie wir uns klar machen müssen, auch und gestern haben wir über den Bericht der Wehrbeauftragten gesprochen, dass wir eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber den Soldatinnen und Soldaten haben, gegenüber dem, was ihnen in ihren Einsätzen an Verletzungen und Traumatisierung widerfährt. Und wenn uns das klar ist, dass wir also diese besondere Fürsorgepflicht haben für diejenigen, die als Vollstreckungsbeamte, aber auch als Rettungskräfte, Beamtinnen und Beamte übrigens natürlich, den Kopf für uns hinhalten, dann können wir auch den nächsten Schritt gehen und sehen, was das für Folgen für unsere Demokratie und Gesellschaft hat. Denn Vollstreckungsbeamtinnen und Beamte gewaltsam anzugehen, zu beleidigen, zu beschimpfen, Rettungskräfte in ihrem Tun einzuschränken, aufzuhalten, zu beleidigen, zu beschimpfen, was viel zu häufig passiert, ist nichts anderes als im buchstäblichen Sinne asozial. Es ist asozial, weil es unsere Gesellschaft und unsere Demokratie unterminiert. Sie dürfen klatschen. Denn das ist die Folge. Weil andere, die sich überlegen, ja auch in diesen Berufen zu arbeiten, sich es dann dreifach und vierfach überlegen werden. Weil es etwas mit einem Land macht, wenn Menschen erleben, wie mit denjenigen, die für Sicherheit und Ordnung und Gesundheit im Übrigen auch dastehen, angegangen werden. Das unterläuft unser Gemeinwesen. Und deshalb ist der Satz am Ende wahr, dass der Angriff auf jeden Einzelnen und die Gewalt gegen jeden Einzelnen auch eine Gewalt gegen uns alle ist. Aber wir dürfen es eben nicht abstrakt sehen. Wir müssen immer wieder zurückkommen auf diejenigen, die dort stehen und diesen Dienst leisten. Die Antwort darauf scheint mir eine doppelte zu sein oder eine doppelte. Kann man sich einfach merken, 2x2. Einerseits die operative Dimension und dann eben die gesellschaftliche Dimension. Und in der operativen Dimension sind wir aufgefordert, uns auseinanderzusetzen mit Ausstattung. Wie statten wir die Kräfte aus? Wie bilden wir sie aus? Wie gehen wir auch mit ihnen um nach den Einsätzen, wenn sie ihnen solches widerfährt, also auch psychologische Betreuung? Und wir müssen auch darüber reden, wie wir künftig mit dem scharfen Schwert der Strafprozessordnung härter gegen Täter und Gewalttäter vorgehen, die Sicherheitskräfte angreifen. Auch dies gehört zwingend in diese Debatte. Ob wir darüber hinaus das Versammlungsrecht verschärfen müssen, möchte ich in Frage stellen. Das ist auch zum einen nicht nur, aber weitestgehend, viele Länder haben ja bereits Länderregelungen, eine Frage der Versammlungsregelung in den Ländern. Aber es wird allein eine Versammlungsrechtsverschärfung nichts grundsätzlich ändern, und wir sollen das Gut der Meinungs- und Versammlungsfreiheit auch tunlichst hüten. Die zweite Dimension, die wir haben, ist die gesellschaftliche Dimension. Nämlich, dass Sicherheitskräfte, aber auch Rettungskräfte den Eindruck haben, das Gefühl haben, wir schätzen ihre Arbeit. Wir erkennen an, was sie tun, dass sie das Gefühl haben, dass sie Rückendeckung erfahren, jeden Tag ganz konkret, dass wir nicht auf ihren Rücken, wie es eben die AfD vorgeführt hat, mit reiner Instrumentalisierung Debatten führen, anstatt sich wirklich für Leib und Leben der Sicherheitsbeamten zu führen. Sie schlagen denjenigen doch ins Gesicht, wenn sie das so missbrauchen, sondern uns tatsächlich um ihre Gesundheit und Sicherheit zu kümmern. Und die zweite Dimension, gesellschaftlich betrachtet, ist, dass natürlich die politische Zuspitzung, die mangelnde Befriedung, die Polarisierung dazu beitragen, dass Sicherheitskräfte immer gefährdeter sind. Das ist auch unsere Aufgabe, auch unseren Beitrag zu leisten. Und das ist eine komplexe Aufgabe, gegen diese Polarisierung, gegen diese Zuspitzung zu arbeiten. Und wenn uns das beides bewusst ist, diese Verantwortung auf der operativen Ebene und auf der gesellschaftlichen Ebene, dann muss uns eins deutlich werden, was, glaube ich, historisch ist. Wir kommen aus einer Zeit, und vergessen wir das nicht, des Nationalsozialismus, in der Politik, Verwaltung und Sicherheitskräfte gegen die Freiheit, gegen Versammlungsfreiheit agiert haben. Und wir können dankbar sein in der Bundesrepublik, auch dank der Alliierten, dass wir nun Polizeikräfte haben, Sicherheitskräfte und Rettungskräfte, die eben nicht Gefährder der Freiheit sind, sondern Gewährer der Freiheit sind. Und das jeden Tag, die sich dahinstellen auf Demonstrationen und sich anhören müssen, beschimpft und beleidigt zu werden und gleichzeitig sich Parolen anhören müssen, bei denen sie weltanschaulich am liebsten innerlich oft wegtauchen würden. Aber sie tun es. Ihre Einsatzfähigkeit, ihr Einsatz, ihre Bereitschaft, sich selbst zu gefährden, ist buchstäblich Sicherung unserer Freiheit, unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Diese Ordnung ist notwendig, damit wir Freiheit erleben sollen. Deshalb abschließend ein großer Dank an diejenigen in Uniform und Kasak, die das tun und damit tagtäglich buchstäblich einen Dienst an unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung
leisten. Kollege Lehn, Sie müssen jetzt. Herzlichen Dank. Als nächstes spricht Marlene Schönberger für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
Präsident, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, wenn Einsatzkräfte angegriffen werden, sei es Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei, dann ist das ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Allen, die im Einsatz verletzt werden, gilt unsere Solidarität. Immer wieder kommt es bei pro-palästinensischen Demonstrationen zu Israel-Hass, zu Terrorpropaganda, zu Antisemitismus. Und Antisemitismus ist Weltanschauung und Leidenschaft. Er emotionalisiert, verdrängt Rationalität und steigert die Bereitschaft zu Gewalt. Und ja, jeder Antisemitismus, ob aus der bayerischen Staatsregierung, bei Kunstausstellungen, bei Reichsbürgern oder aus dem islamistischen Milieu, jeder Antisemitismus bereitet den Boden für Vernichtungsfantasie. In Washington wurden heute Nacht zwei Mitarbeitende der israelischen Botschaft erschossen. Der ermordete Yaron Lischinski war Deutscher, aufgewachsen in Nürnberg. Erschossen, weil er Jude war. Und Antisemitismus ist auch der Grund, warum der Mörder gerade im Netz schon als Held gefeiert wird. Das, liebe Kolleginnen, gilt es hart zu verurteilen. Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen und unsere Solidarität allen Jüdinnen und Juden. Liebe Kolleginnen, ja, Einzelne, denen es mitnichten um die Zivilbevölkerung in Gaza geht, verbreiten unter dem Label pro-palästinensisch Hass und Gewalt. Aber das darf doch nicht zu einem Generalverdacht für diejenigen führen, die zu Recht auf israelische Kriegsverbrechen oder auf das unfassbare Leid in Gaza hinweisen. Klar ist auch, wir haben beim Kampf gegen den Antisemitismus in den letzten Jahrzehnten versagt. Wir haben sehr oft nie wieder gesagt, aber vielleicht gar nicht verstanden, was das heißt. Jetzt braucht es Ehrlichkeit und dann Konsequenz. Dazu gehört anzuerkennen, Antisemitismus ist tief verwurzelt in diesem Land. Er hat eine jahrhundertelange Tradition und ist bis heute ein gesamtgesellschaftliches Problem. Deshalb sollte uns allen klar sein, Antisemitismus lässt sich aus Deutschland nicht abschieben. Ja, wir müssen mehr tun, um Sicherheitskräfte zu schützen, aber das darf doch nicht dazu führen, dass die Demonstrationsfreiheit ausgehöhlt wird. Die Bedrohung, die von radikalen Antisemitinnen ausgeht, der werden wir mit der vollen Härte des Rechtsstaats begegnen. Aber ich bin irritiert davon, dass gesellschaftliche Missstände so oft vor allem von der Polizei ausgebügelt werden sollen. Die Antwort des Innenministers scheint immer wieder zu sein, härtere Gesetze, mehr Polizei, mehr Befugnisse. Auf Antisemitismus, Islamismus, Rechtsextremismus immer nur mit Law and Order Antworten zu reagieren, bedeutet immer erst dann zu handeln, wenn die Hütte längst lichterloh brennt. Und das kann doch wohl wirklich nicht unser Anspruch sein. Fragt man die Betroffenen von Antisemitismus, erzählen sie, dass sie im Alltag meistens alleine bleiben, weil niemand einschreitet. Die Mehrheit schweigt. In der Regel nicht, weil sie antisemitisch ist, sondern weil sie kaum Wissen über Antisemitismus hat, weil sie ihn schlichtweg nicht erkennt. Und das ist der Grund, warum Jüdinnen und Juden bei antisemitischen Vorfällen so oft alleine bleiben. Das müssen wir mit aller Kraft ändern. Und die Mittel, die liegen seit Jahren auf dem Tisch. Zum Beispiel der Ausbau des Monitorings von Antisemitismus, auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Die Ausfinanzierung der Beratung von Betroffenen antisemitischer Gewalt und flächendeckende Antisemitismus- und rassismuskritische Bildungsarbeit für alle Menschen. Ich bin froh, dass wir all das in den letzten Jahren mehr denn je gestärkt haben. Und die neue Regierung, die muss diesen Weg weitergehen. Und, liebe Kolleginnen, einen Kommentar kann ich mir am Ende nicht verkneifen. Wir haben heute mal wieder gesehen, die AfD sägt genau an dem, was sie vorgibt, zu verteidigen, nämlich an unserer liberal-demokratischen Rechtsstaatlichkeit. Und genau deshalb, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, müssen wir gemeinsam klarmachen, wir durchschauen das und wir lassen das nicht zu. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als Nächstes spricht der Abgeordnete Dr. Hendrik Hoppenstedt für die Unionsfraktion.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir verdanken den Polizeibeamten eine Menge von Frieden in diesem Land. Das ist ein Satz von Otto Schily. Er hat ihn nicht als Innenminister gesagt, sondern auch als grüner Abgeordneter 1985 in einem Spiegel-Interview. Heute reicht schon ein flüchtiger Blick in die sozialen Medien oder auf die Graffitis in Berlin und anderswo, um festzustellen, statt Dank wird Polizeibeamten häufig Respektlosigkeit, Hass und Gewalt entgegengebracht. Auf Häuserwände gesprühte Parolen beschimpfen sie als Bastarde, Demonstranten bespucken und beleidigen sie, filmen sie aus nächster Nähe. Sie brüllen, ganz Berlin hasst die Polizei. Eine Polizistin gestand, das geht unter die Haut. Schlimmer noch, hinzu kommen immer wieder brutale Gewalt. Polizisten werden beworfen, getreten, geschlagen. Sie werden zum Opfer der Gewalt von Hooligans und Teilnehmern an politischen Demonstrationen. Im Laufe dieser Debatte sind schon viele Einzelbeispiele genannt worden, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht alle wiederholen möchte. Diese Einzelfälle sind leider sozusagen nur Beispielsfälle und keine Einzelfälle. Wir haben im letzten Jahr 110.000 Fälle von Gewalttaten gegen Polizeibeamte gehabt. Das ist ein Anstieg um fast 5% gegenüber dem Vorjahr. Im Tagesdurchschnitt 280 Übergriffe. Natürlich, das Versammlungs- und Demonstrationsrecht ist wichtig. Es ist elementar für die öffentliche Meinungsbildung in einer Demokratie. Ich darf aber Herbert Reul, den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, zitieren, der sagt, Versammlungsfreiheit gilt für alle, auch für Menschen, die ganz komische Ansichten haben, aber es gibt eben auch Grenzen. Und eine dieser Grenzen ist das Gewaltverbot. Gewalt gegen Polizisten ist nicht nur eine Straftat gegen einen Menschen, sie wendet sich auch gegen Beamte, die einen staatlichen Auftrag haben. Dieser Auftrag ist, das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen und so zu verhindern, dass nur das Recht des Stärkeren gilt. Polizisten schützen den Rechtsstaat, den viele Demonstranten gerne in Anspruch nehmen, gegen den sich einige aber wenden, sobald er ihnen nicht das Recht gibt, was sie zu haben meinen. Sicher, Polizisten müssen mit Anfeindungen und Gewalt umgehen können. Dazu werden sie ausgebildet. Viele Videos im Internet zeigen, dass sie selbst bei übelsten Provokationen eine bewundernswerte Ruhe und Gelassenheit bewahren. Aber Gewalt, meine Damen und Herren, gegen Polizisten darf trotzdem niemals zum Berufsalltag gehören. Denn in den Uniformen stecken Menschen, die durch Gewalt an Körper und Seele verletzt werden können, ja verletzt werden. Es sind ja nicht nur Amtsträger, sondern es sind Ehepartner, Väter, Mütter, Töchter, Söhne, Freunde, Kameraden, Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und deswegen müssen wir fragen, was wir tun können. Und natürlich müssen wir alles daran setzen, das Bewusstsein dafür zu verstärken, dass die Polizei für unseren Rechtsstaat steht, ihn schützt und ihn verteidigt. Das ist ein Bewusstsein, das die allermeisten unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger übrigens auch teilen. Gerade bei Gruppen, aus denen heraus besonders häufig Gewalt gegen Polizisten geübt wird, besteht aber noch Nachholbedarf. Und hier sehe ich neben den Fußballvereinen auch Islamverbände in der Pflicht. Palästinenser haben selbstverständlich das Recht, für ihre Sache zu demonstrieren. Sie müssen aber die Grenzen kennen, die sie dabei einzuhalten haben. Und dazu gehört in Deutschland nicht nur die Akzeptanz des Existenzrechts Israels, sondern natürlich ebenso keine Gewalt einzusetzen, auch nicht gegen die Polizei. Ich bin nicht naiv. Alle werden davon leider nicht überzeugt werden können. Und deswegen müssen wir die Polizei technisch wie auch personell besser aufstellen. Zugleich müssen wir die Möglichkeiten verbessern, Gewalt gegen Polizisten zu ahnden. Im Koalitionsvertrag haben wir dazu festgehalten, wir verschärfen den strafrechtlichen Schutz von Einsatz- und Rettungskräften, Polizisten sowie Angehörigen der Gesundheitsberufe. Mehr Kompetenzen für die Polizei und mehr Konsequenzen für die Straftäter. So hat es unser Innenminister Alexander Dobrindt völlig richtig auf den Punkt gebracht. Und dazu gehört, dass überführte Täter auch angeklagt werden. Wir haben mit dem Pakt für den Rechtsstaat vereinbart, dass 2000 neue Staatsanwälte eingestellt werden, um Strafverfolgung noch effizienter zu machen. Und schließlich müssen wir zeigen, dass wir hinter unseren Polizistinnen und Polizisten stehen, dass wir ihre Arbeit schätzen und dass wir ihnen vertrauen. Das in der vergangenen Legislatur eingerichtete Amt eines Polizeibeauftragten ist aus meiner Sicht kein Ausdruck von Wertschätzung und Vertrauen, sondern von Misstrauen. Und deswegen will ich ganz am Schluss sagen, danke, liebe Polizistinnen und Polizisten, danke, dass Sie jeden Tag im Einsatz sind, dass Sie Leib und Leben zur Not riskieren, um Tag für unsere Sicherheit zu sorgen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Ich erteile als Nächstes das Wort dem Abgeordneten Markus Matzerath von der AfD-Fraktion zu seiner ersten Rede.
Herr Präsident, liebe Kollegen! Die Regierungskoalition hat diese Aktuelle Stunde zur Gewalt gegen Sicherheitskräfte gefordert. So, als ob nicht beide Koalitionspartner eine Verantwortung für die aktuellen Zustände tragen würden. Die vorherigen Regierungen, und da spreche ich im Plural, haben die Gewaltkriminalität gegen die Bevölkerung und im Speziellen gegen Polizisten durch politische Maßnahmen der Buntheit und offenen Grenzen erhöht. Vor wenigen Tagen wurde auf einer Palästinenser-Demo in Berlin ein Kollege schwer verletzt. Importierte Gewalttäter, die ihren eigenen ethnischen Konflikt bei uns austragen wollten, haben zusammen mit einheimischen Linksextremen und Kommunisten einen Polizisten gezielt in ihre Menge gezogen und dann auf ihn eingetreten. Ich wünsche an dieser Stelle dem Kollegen schnelle Genesung, aber ich will es nicht dabei belassen. Ich möchte auch auf die Ursachen eingehen. Was schafft denn geistigen Nährboden für solche Gewalt? Warum fühlen sich Täter dazu legitimiert? Wer agiert denn gegen die Institution der Polizei? Wer behauptet, dass es keine Polizei bräuchte, dass sie illegitim wäre, dass man sie bekämpfen muss, dass man Steine werfen muss? Jedem CDU, da empfehle ich, mal linke Demos zu besuchen, wo die Abschaffung der Polizei gefordert wird. Wen findet man da? Grüne und Linkspartei, Anhänger, Mitglieder und Funktionäre. Schauen Sie sich auch an, was im Netz diskutiert wird. Einfach mal Polizei abschaffen oder Abolish Police eingeben. Beispiele: Wir wollen klar machen, warum die Polizei abgeschafft gehört. Abolish the Police. Wer unterstützt solche Forderungen? Ein politischer Geschäftsführer der Grünen Jugend Sachsen. Ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, um ihn hier nicht zu adeln. Das wäre wohl die Reaktion. Die Grünen in Waiblingen unterstützen das auch so. Und ein Bündnis gegen Rechts mit allerlei Verbindungen in die steuerfinanzierte sogenannte Zivilgesellschaft. Die Polizei abschaffen und Solidarität mit derjenigen Person, die in einem linksextremen Blättchen Polizisten mit Müll gleichgesetzt hat, findet auch eine Funktionärin eines linken Vereins gut, für den eine grüne Ex-Verfassungsrichterin abschwänglich lobende Worte findet. Eine Verfassungsrichterin, die dann Begriffe wie Menschenwürde ausgelegt hat. Einfach mal einige Schlagworte, sogenannte Hashtags mit einschlägigen Beleidigungen gegen die Polizei eingeben, die ich hier nicht weiter zitieren möchte. No Cops und alle Polizisten sind ... Daneben steht die Forderung nach der Freilassung einer Linksterroristin. Wem gefällt sowas? Unter anderem einem grünen Bundestagsdirektkandidaten. Hass, Hass und nochmals Hass, wie noch nie. Alle Polizisten sind das Ziel. In Verbindung mit der Forderung, einen linken Terroristen freizulassen. Wer unterstützt sowas? Natürlich diverse antifaschistische Gruppen und eine linke Gruppe, die einen sogenannten CSD organisiert und von der WDR-Sendung Monitor unlängst wohlwollend porträtiert wurde. Es geht weiter mit zu pseudo-intellektueller Herleitung, warum die Polizei abgeschafft werden muss und rechtsstaatliche Prinzipien wie das Schuldprinzip und Gesetzlichkeitsprinzip abgelehnt werden. Eine bekannte linke NGO-Vertreterin, die ständig auf grünen Parteitagen und Veranstaltungen redet und mit der sich grünen Abgeordneten fotografieren lassen, begrüßt das. Die ehemalige Bundessprecherin der grünen Jugend ebenso. Und nicht zuletzt haben wir diverse linke Gruppen, die ganz verhohlen zu Gewalt aufrufen. Ich zitiere einen Liedtext. Wir stellen uns einen eigenen Trupp zusammen und schicken den Mob dann auf euch rauf. Die Bullenhelme, sie sollen fliegen. Eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein. Die nächste Bullenwache ist nur einen Steinwurf entfernt. gesungen von einer linksextremen Musikgruppe, die nicht nur von Herrn Steinmeier empfohlen wurde, sondern auch vom Berliner Senator Lederer eingeladen wurde. Ein Senator Michael Müllers Gnaden, also mit SPD-Duldung. Überflüssig zu erwähnen, dass die sich auch mit Oberteilen mit der Aufschrift FCK CPS ablichten lassen. Das sind ganz wenige von unzähligen Beispielen. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung als Bundespolizist draußen an den Grenzen und als Beamter in der Leitstelle, dass die Zeiten rauer geworden sind. Aber ich wundere mich gar nicht. Denn solange sogar die CDU mit solchen Gruppierungen kuschelt, und das tut sie, solange brauchen wir uns über Gewalt gegen Polizisten und Sicherheitskräfte doch nicht wundern. Danke schön.
Herr Kollege, das war Ihre erste Rede. Gratuliere dazu. Als nächstes spricht für die Unionsfraktion Siegfried Walch auch zur ersten Rede.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider muss diese Aktuelle Stunde heute stattfinden. Wieder ein abscheulicher Vorfall gegen unsere Einsatzkräfte. Und deswegen möchte ich zu Beginn Danke sagen im Namen der gesamten Regierungskoalitionen. Und ich weiß, dass ich hier im Namen aller Abgeordneten dieser Koalition spreche. Und ich hoffe so sehr, dass ich im Namen aller Abgeordneten dieses Deutschen Bundestages spreche, wenn ich sage Danke an jeden, der Dienst für dieses Land tut. Aber leider, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider ist nicht jeder dankbar. Unsere Polizisten, unsere Rotkreuzler, THWler, Feuerwehrler, Malteser, die ganze Blaulichtfamilie ist immer wieder unglaublichen Respektlosigkeiten bis hin zur Gewalt ausgesetzt. Wie fühlt man sich, wenn man in den Einsatz geht, wenn man dorthin geht, wo andere gerade fliehen, wenn man Leib und Leben, Wohlergehen riskiert und sich dann Spotthäme, Provokationen und Beleidigungen ausgesetzt sieht? Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 11 Jahren als Landrat meines Heimatlandkreises und somit Zuständiger für öffentliche Sicherheit und Ordnung und Katastrophenschutz weiß ich eines ganz sicher. Unsere Freiheit und die Freiheit der Menschen in diesem Lande wird garantiert durch diejenigen, die diesen Dienst tun. Grundvoraussetzung für jedes friedliche Zusammenleben, für jede demokratische Ordnung ist, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt, meine Damen und Herren. Warum ist das so wichtig? Weil Polizei und Einsatzkräfte die Anständigen schützen, weil sie die Schwächeren schützen in diesem Lande, weil sie unsere demokratische Ordnung schützen. Aber immer wieder dasselbe Ritual. Noch nicht einmal ist Sirene und Blaulicht verstummt und sofort Vorverurteilungen, die da lauten Polizeigewalt, Unverhältnismäßigkeit, Willkür. Alle Extremisten jeder Seite tun das immer wieder. Und ich sage, das ist unwürdig, und es ist gerade dann unwürdig, wenn es von Vertretern der politischen Klasse, also von Vertretern der Gesellschaft in diesem Land geäußert wird, meine Damen und Herren. Und leider hat der Kollege Köstering, ich kenne Sie nicht, meint Sie ihn auch nicht böse persönlich, aber das war halt nicht gut. Sie haben vorhin darüber gesprochen, wir haben eine Aktuelle Stunde zum Thema Gewalt gegen Polizisten. Und das Einzige, was Sie tun in Ihrer ganzen Rede, ist nämlich zu erklären, wieso dass die Gewalt gegen diese Einsatzkräfte angemessen ist und warum sich vielleicht die Polizisten falsch verhalten hätten. Sie nehmen die Täter in Schutz, und das darf es nicht mehr geben, meine Damen und Herren. Es ist nämlich, ja, ich verstehe schon, dass das unangenehm ist für Sie. Meine Redezeit wird enden, aber Ihr schlechtes Gewissen sollte bleiben, meine Damen und Herren. Das ist ja klar. Es ist genau dieses Misstrauen, das den Boden kultiviert, das am Ende dann zu Gewalt führt. Ich sage, wir brauchen mehr Respekt, mehr Vertrauen und weniger Misstrauen gegenüber unseren Einsatzkräften, meine Damen und Herren. Diese Feindseligkeit wird in Teilen kultiviert, aber sie ist auch zum Teil importiert. Auch darüber müssen wir sprechen, so schwer es vielen manchmal fällt. Und deswegen ist eines ganz, ganz wichtig. Die Autorität des Staates steht für uns niemals zur Disposition, denn Rechtsstaat und Demokratie und Freiheit bedingen einander. Das eine ist ohne dem anderen nicht denkbar. Deswegen gilt diese Autorität gegenüber allen gleich, gegenüber jenem, der hier wohnt und gegenüber jenem, der zu uns kommt, muss immer klar sein, hier gelten Regeln und das Gewaltmonopol des Staates gehört respektiert. Punkt. Respekt und Rückhalt ist wichtig, aber es braucht auch konkretes Handeln. Und deswegen freut es mich sehr, dass diese Koalition zustande gekommen ist, denn sie steht für Nulltoleranz gegenüber den Feinden der Demokratie von allen Seiten. Und ich sage, es braucht deswegen eine klare Unterstützung für unsere Einsatzkräfte. Wer sich gegen diese wendet, ist Feind der Demokratie. Wir brauchen eine Verschärfung des Strafrechts zum Schutz unserer Einsatzkräfte. Wir werden das Melderecht überarbeiten, Videoüberwachung ausbauen, damit sich Menschen und Einsatzkräfte sicher fühlen. Den digitalen Raum werden wir stärker in den Blick nehmen. Wir wollen die Einsatzkräfte besser ausrüsten, damit sie sich verteidigen können und unsere Freiheit schützen können. Und wir werden die Kennzeichnungspflicht immer ablehnen, weil sie ständiges Misstrauen gegenüber unseren Polizisten ist. Dieser Minister und diese Koalition steht für Respekt vor unseren Einsatzkräften. Sie steht für Respekt vor dem Rechtsstaat. Sie steht für die Stärke des Rechts und gegen das Recht des Stärkeren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gottes Segen unsere Heimat.
Vielen Dank, Herr Kollege Walch, und Gratulation zu Ihrer ersten Rede. Sie haben etwas geschafft, was ich hier noch nicht erlebt habe. Sie haben nämlich eine Bitte um eine persönliche Erklärung zur Aussprache hervorgerufen zu dem, was Sie gesagt haben. Und dafür erteile ich das Wort dem Abgeordneten Köstering von der Linksfraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident, einmal, dass Sie es zulassen, Herr Kollege Wach. Auch ich gratuliere natürlich zur ersten Rede und ich finde es erstmal sehr schön, dass Sie so aufmerksam meiner Rede gefolgt haben. Ich muss nur einmal korrigieren. Ich habe in meiner Rede zu keinem Zeitpunkt dazu aufgerufen oder gerechtfertigt, dass Gewalt gegen Einsatzkräfte, insbesondere der Polizei, gerechtfertigt ist. Ich habe lediglich, und ich habe direkt am Anfang gesagt, Gewalt gegen Polizeibeamte ist grundsätzlich abzulehnen. Ich habe lediglich die Frage aufgemacht, dass wir uns eventuell, wenn wir in einem Zustand sind, den hier wirklich über alle demokratischen Fraktionen ein Einvernehmen herrscht, dass die Situation ist, wie sie ist, dass wir uns dann darüber auch unterhalten müssen, wie es dazu gekommen ist, statt einfach nur darüber zu reden, was machen wir, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Und genau darum ging es in meiner Rede und genau dafür steht die Linksfraktion, dass wir nämlich genau diese gesellschaftspolitischen Fragen auch stellen und versuchen zu beantworten, außerhalb von Law and Order. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das war eine persönliche Erklärung zur Aussprache und keine Kurzintervention, weil wir keine Kurzinterventionen und Zwischenfragen zulassen, laut unserer Geschäftsordnung in der Aktuellen Stunde. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet und die Aussprache auch. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 4, erste Beratung des von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Entwurfs eines ersten Gesetzes.